Schön, euch wiederzusehen. Eben hieß es ja schon, die Tage werden wieder ein bisschen länger. Und ich persönlich auch bei einer sehr vollen Woche, ich sehe dann die Krokusse oder Schneeglöckchen und ich kann mich so richtig dran freuen. Vorfrühling heißt das Ganze und ich finde das klasse. Hat eine Wirkung. Ich habe sogar die ersten Bienen schon gesehen. Und Thomas hat das so freundlich eingeleitet, dass es mir heute um Bienen geht. Das stimmt nicht ganz, eigentlich geht es mir um euch. Ich rede nur von Bienen. Und ich habe keinen Imkeranzug dabei, weil es nicht um den Imker heute geht. Die Frage, die ich euch mal weitergehe: Wie überstehen Bienen eigentlich eine lang anhaltende, kalte, lebenswidrige, dunkle Zeit? Wie machen die das, die Honigbienen? Weiß es einer? Ja, wunderbar. Magst du gleich weitermachen? Genau. Ja, super. Also enge Gemeinschaft und rücken zusammen und wärmen einander, also Gemeinschaft ganz eng zusammengerückt. Und von was leben die dann so im Winter? Von Luft und Liebe, ja. Ja, von Zuckerwasser oder Honig. Ja, ne, das wisst ihr alle. Also, wie überstehen Bienen also eine lang anhaltende dunkle Zeit mit Gemeinschaft und Honig? Wenn wir die Bienen als ein Gleichnis nutzen für uns als Gemeinde, wie kann die Gemeinde, die zu Jesus Christus gehört, lang anhaltende, dunkle, lebenswidrige, kalte Zeiten überstehen? Zusammenrücken, Gemeinschaft. Honig. Deswegen habe ich Honig mitgebracht. Also, jetzt ist alles gelöst. Genau, ich würde es übertragen auf das Wort Gottes. Es gibt dann nämlich so ein paar Vergleiche, selbst in der Bibel, aber da kommen wir schon noch dazu. Das Spannende finde ich ja, dass Bienen nicht sehr individuell sind. Also für sich alleine denken. Sie sehen sich nicht selber als Mittelpunkt, sondern scharen sich um ihr Haupt. Das ist die Königin. Und um die Brut, also um die nächste Generation. Jesus hat sich mit denen, die ihm vertrauen, so das gedacht, dass sie eingefügt sind in einer Gemeinschaft. Zusammengehörig zu einem Volk, immer miteinander verbunden. Und das ist für jeden sowohl eine Aufgabe als auch Schutz. Wie bei den Bienen. Jede trägt etwas bei. Nun ist das bei den Bienen ein bisschen anders als jetzt in der Gemeinde Jesu. Da gibt es ja Charismen, Geistesgaben. Und je nachdem bringt sich jeder ein. Bei den Bienen ist das nach Altersstufe geordnet. Hat auch was. Also die Jüngsten sind fürs Putzen zuständig. Finde ich einen interessanten Gedanken erstmal. Also, frisch geschlüpft erstmal sauber machen. Und die machen das ziemlich gut. Dann, nächste Altersstufe, sind sie für den Nachwuchs zuständig, dass die gute Kost kriegen, dass die aufgebaut werden und die machen das perfekt. Also, Brutamm nennt sich das Ganze. Die versorgen also die nächste Generation. Kindergottesdienst nennt sich das nicht, aber mit gutem Füttern. Und es gibt, glaube ich, keine Kinderklinik, die so hygienisch und pflegerisch so gut ist wie die. Ein bisschen älter, dann fangen die an zu bauen. Also, es wird renoviert, ausgebessert, neu gebaut, erweitert. Und wenn sie noch ein bisschen älter sind, dann übernehmen sie Verantwortung, nämlich zum Beispiel die Wache. Sie passen auf, dass nicht Gefahren von außen in das ganze Volk hineinkommen. Und wenn sie noch ein bisschen älter werden, Was kommt dann? Das, womit wir eigentlich meistens Honigbienen verbinden. Ne? Das sind dann die Sammelbienen. Hinaus in die Welt und ich würde mal sagen, die Welt verändern. Als Volk gehen sie auf die äußeren Umstände ein. Und zwar meine ich jetzt nicht so ein kleines Unwetter. Das ist ja auch, wenn mal so ein Regenguss kommt, das ändert an dem Gesamtgetriebe erstmal nicht viel. Sie haben eine Strategie für widrige, kalte Zeiten und eine andere für schöne und angenehme Phasen. Und in denen hat jeder Raum und seine Arbeit, seine Aufgabe. Sie sind in ständiger Kommunikation. Sie tanzen viel. Viel Bewegung herrscht. Und sie beeinflussen die gesamte Umgebung. 2-3 Kilometer um die Behausung, um den Versammlungsort. Da verändert sich alles. Sie gehen raus und sie machen ihre Umgebung fruchtbar. In den harten Zeiten im Winter ändert sich die Strategie, um als Volk zu überleben. Sie ziehen sich zurück in die sogenannte, weiß das jemand? Die Wintertraube nennt sich das. Kürzlich war bei uns Sturm im guten Haus, da in der Uckermark da oben. Und da hat es tatsächlich der Sturm geschafft, den Deckel von einem Stock runterzuwehen. Und als ich mit Camillo, meinem Hund, unterwegs war, sah ich auf einmal, der ganze Stock ist offen. Ich hingerannt und dann konnte man es wunderbar sehen. An den Bienenwaben entlang ganz, ganz dicht gepackt, diese Wintertraube. Sieht fast wie ein einziger Organismus dann aus. Dann habe ich ihnen einen Deckel drauf gemacht und sofort gingen sie wieder auseinander. Haben sofort auf die Situation reagiert. Die Bewegung wird reduziert, die Arbeitsteilung auch. Da geht es dann nur noch darum, ganz eng in der Mitte, das Haupt, ganz engen Austausch und die bleiben in Bewegung. Nämlich die Bewegung ist zweierlei. Erstens, die, die außen sind in der Kälte, die wechseln nach innen, um sich aufzuwärmen. Und die nach innen gehen mal nach außen. Und die zweite Bewegung, sie wandern im Stock, das sind also lauter Waben, den ganzen Winter über einmal durch den ganzen Stock durch. Ganz, ganz langsam. Und ernähren sich von den Schätzen, die sie im Sommer gesammelt haben. Vom Honig. Epheserbrief, Kapitel 4. Das haben wir gehört. Und jetzt ist der Wunsch von Paulus, wenn wir auf die Verse 13 bis 16 schauen, wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt. Denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. Und so wächst der Leib und wird aufgebaut durch Liebe. Beide Zeiten gibt es auch für die Gemeinde Gottes. Und für beide Zeiten ist die Gemeinde eine brillante Einrichtung. In den 30er Jahren, Dietrich Bonhoeffer, in einer Zeit, in der ein ganzes Volk so in Schieflage geriet, da machte er sich Gedanken, wie man eine nächste Generation innerhalb der bekennenden Kirche ausrüsten kann. Und es ging um die Gründung eines Predigerseminars, Finkenwalde, Fahrtrichtung Uckermark und dann nochmal 3/4 Stunde weiter. Es gibt dort nichts mehr, aber eine Gedenkstätte Richtung Stettin, auf dem Land. Und ihm war das in dieser Zeit, die er sehr wach registriert und wahrgenommen hatte, zweierlei, ein ganz wichtiges Anliegen. In diesem Predigerseminar hatte er Schwerpunkt gelegt auf Gemeinschaft und Bibel. Und zwar nicht Bibel im Sinne von Informationsvermitteln, sondern Bibel damit zu leben, als das Wort Gottes, das er zu mir spricht. Er stellte interessanterweise nicht die Beschäftigung mit Rechtsextremismus und der Ideologie des Reiches ins Zentrum und auch nicht den aktuellen theologischen Forschungsstand. Und er war ja habilitierter Theologe. Eigentlich, sagt er selbst, ist es ganz einfach und so bewährt. Übrigens, wie in den alten Klöstern, Benedikt, also der Erste, der hatte in einer Zeit in der Antike im Römischen Reich, als vieles niederging, die Institutionen nicht mehr funktionierten, das Volk irgendwie nicht mehr so ganz im Guten war, da hatten die auch schon angefangen zu überlegen, wie gehen sie dann als Gemeinde mit um. Und damals suchten sie sich sogenannte und gründeten sie sogenannte Klöster, in denen sie Gemeinschaft und Wort Gottes ganz zentral stellten. Als das lebendige Wort, das Gott hineinspricht. So, wir haben also die Strategie für die finsteren, dunklen Tage. Nun ist es aber bei den Bienen so, dass das nicht die Bestimmung von ihnen ist, zusammenzuklucken und sich unter ihresgleichen einzuigeln, sich von der Außenwelt abzusondern. Es ist nur die Strategie für dunkle Tage. Und das können wir beobachten, ihr vielleicht jetzt nicht so häufig. Ich war kurz versucht, euch so einen kleinen Schwarm Bienen mitzubringen. Ich wusste, das hätte sehr belebende Wirkung. Hab dann aber das doch nicht gedacht, weil es für die Konzentration bei der Predigt nicht hilfreich ist. Ja, also, sobald es nämlich wärmer wird, seht ihr, dass die Bienen rausgehen. Es reichten die ersten warmen Sonnenstrahlen, das gab es schon einmal jetzt in diesen Tagen, da waren es nur 12 Grad, aber Sonne. Und alle draußen. Also, warum machen die das? Die einen machen einfach einen Toilettenflug sozusagen, einmal Darm entleeren nach dem Winter. Alle müssen sich erstmal orientieren. Stand der Sonne, wie ist das äußere Feld? Aber dann sieht man die Bienen ganz erwartungsvoll größere Kreise ziehen. Die fliegen voller Erwartung in ihre Umwelt. Und das in einem Umkreis von, wie gesagt, 2-3 Kilometern, manche sogar noch weiter. Was für eine Hoffnung steht bei den Bienen dahinter? Und das nach einer dunklen Zeit. Die haben doch monatelang keine einzige Blüte gesehen. Sie haben die Hoffnung, dass der Schöpfer das so einrichtet, dass sobald ein bisschen Wärme da ist, es Wesen um uns gibt, die sich nach diesem Licht ausstrecken. Und dass überall versteckt diese kleinen unscheinbaren Dinger sind, die da sind und warten, dass einer sie besucht, sie wahrnimmt. Nicht laut, nicht fordernd, sondern einfach auf die wärmende Liebe Gottes reagieren. Die nach ihm suchen. Und dann kommen die, denen Gott diesen Auftrag gegeben hat, die sie sehen und auf sie eingehen. Die christlichen Gemeinden, die sich zunehmend mit unfreundlichen Bedingungen im Römischen Reich konfrontiert sahen, mit Verleumdung, mit Misstrauen, manchmal schon systematisch, den legte Petrus in seinem ersten Brief etwas nahe. Seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Also, eine Grundbereitschaft, wenn ihr gefragt werdet, wenn ihr Leute in eurer Umgebung seht, gebt Rede und Antwort. Und zwar über die Hoffnung, die euch erfüllt. War heute auch schon Thema beim Bibelprojekt. In frostigen Zeiten, wenn die Liebe erkaltet, wird auch Hoffnung zu einem kostbaren Gut und überhaupt nicht selbstverständlich. Kostbar, weil Hoffnung, weil Glaube, weil Liebe seltener, also ein rares Gut werden und weil sie mehr kosten. Wir haben einen Herrn, Jesus Christus, der uns mit Hoffnung und Liebe und Glauben erfüllt. Also, Bienen suchen schon bevor der Frühling richtig losgeht danach, ob irgendein kleines Blümchen in ihrer Umgebung sich nach Licht ausstreckt. Keiner in unserer Umgebung soll übersehen werden, der nämlich darauf wartet, von uns wahrgenommen und gefunden zu werden. Das sind die Menschen, die empfänglich sind für den Frieden, den wir im Namen Jesu mit uns mitbringen, den wir weitergeben dürfen im Namen Jesu. Und es ist Gottes Wirken, dass sie erwachen und sich öffnen. Christen sind dazu bestimmt, gerade das Geringe und Suchende in unserer Umgebung zu entdecken und dazu beizutragen, dass Frucht raus wird. Und davon werden selbst wir selber bereichert. Davon können beide Seiten leben. Bienen wie Christen verändern ihre Welt, indem sie viele kleine, unscheinbare Wege zurücklegen und diejenigen erreichen und berühren, die offen dafür sind. Im anderen Bild gesprochen, als ein Leuchtturm in unserer Umgebung wollen wir Menschen suchen. Willkommen heißen und für Jesus begeistern. In der Heiligen Schrift tauchen sowohl Bienen als auch Honig auf. Fällt euch irgendetwas ein, falls ihr mal so reinwerfen wollt, wo in der Bibel Bienen oder Honig auftauchen? Sehr spektakulär, ne? Ein Löwe gefüllt mit Bienenwaben, ja. Ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ich habe ja immer an die Uckermark gedacht. Und früher dachte ich immer, Land, wo Milch und Honig fließt, so, das klang für mich ein bisschen nach Paradies. So, ne? Aber wenn wir das mal buchstabieren zum Beispiel, was heißt denn das? Wenn in einem Land nicht nur also ein Shop mit Milch ist, sondern wo Milch fließt, was bedeutet das über die Landschaft? Ja, Weideland müsste es sein und auf dem Weideland müssten genau Kühe oder Schafe oder Ziegen, vielleicht damals noch ein bisschen mehr. Was müssen die denn da finden, damit Milch draus wird? Also dürften es grüne, fruchtbare Landschaften sein. Und was braucht eine Landschaft, damit Honig fließt? Also blühende Landschaften. Das ist doch visionär, oder? Dass den Israeliten blühende Landschaften vor Augen geführt wurden. Nicht Wüste, nicht Steppe, sondern blühende Landschaften. Das hat was. Und du weißt, die natürlichen Ressourcen dieser Landschaft bieten Reichtum. Reichtum, um damit zu leben und dass es schön ist. Fällt euch noch was ein in der Bibel zu Milch oder Honig, also zu Honig? Ja, super. Ich habe dann mich auch dran gedacht. Ich habe ein Gedicht gefunden, Psalm 19. Da wird es verglichen mit den Weisungen Gottes, den Reden Gottes für uns. Und das wird dort in einem Atemzug mit Gold genannt. Gold ist uns relativ präsent so als haltbare Währung. Und es wird verglichen wegen der edlen Eigenschaften. Ich lese mal. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Ich glaube, ich habe eine andere. Genau. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein. In Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnung des Herrn sind zuverlässig und entsprechend der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Wertvoller als Honig sind sie. Kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig. Ja, süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Herr, auch ich, dein Diener, lass mich durch sie zurechtweisen. Nochmal gefragt, welche Eigenschaften von Honig fallen euch denn ein, außer dass er klebt, was ich gerade merke? Also süß, haben wir gehört. Genau. In irgendeinem Pharaonengrab haben sie Honig gefunden und der war noch zu verkosten. Antiseptisch. Wie könnte man das noch übersetzen? Ja, ne, fast. Ich habe mir sagen lassen, in der Volksmedizin war Honig sehr bedeutsam. In verschiedenen geringen Mengen heilsam. Entzündungshemd. Du kannst von leben, ja, sehr nahrhaft. Also gesund, heilsam, haltbar. Ja, super, schick.
So.
Wow. Das musst du mir dann später noch mal genauer erklären. Genau. Dankeschön. Also wer nachfragen möchte, Mr. Daniel fragen. Also nicht ganz so vertraut ist uns heutzutage, dass Honig auch so eine Kostbarkeit und was Seltenes war. Der Jakob, glaube ich, war es, der hat das als Geschenk an den zweiten Mann in Ägypten mitgegeben, neben verschiedenen Harzen und Ölen, so als rare Kostbarkeit. Nur bei besonderen Festtagen kriegte man mal den Geschmack des Süßen. Sonst war nichts süß, ein bisschen anders als heute. Ne? Und das hatte auch mit zu tun, man hatte noch keine Imker, sondern man musste Honig mühsam finden irgendwo. Also in irgendwelchen hohen Felsspalten oder in hohen Bäumen, man kam da nicht ran. Also sehr rar, sehr kostbar und selten. Wenn wir jetzt umgeben sind von viel Gerede, von vielen Botschaften, die was von uns wollen, die uns umschwirren, dann bedeutet das auch, dass man nach guten Worten richtig suchen muss. Dass Gottes gute Worte, dass du die besonders auch behandeln musst. Seid wachsam und nüchtern, das gilt ja auch von den Worten, die wir in uns aufnehmen und ihnen Glauben schenken. Ich habe gestern, vielleicht passend zu dem, was Dietrich Bonhoeffer bewegt hat, von einem Schriftsteller einen Satz gelesen, der mich auch da zum Nachdenken gebracht hat. Er beschrieb ein Volk. Ich sage mal jetzt nicht welches Volk, weil es sich übertragen lässt auf viele Völker. Dieser Schriftsteller schrieb, es ist zu befürchten, dass die Bevölkerung durch die Sprache der Propaganda mittlerweile völlig korrumpiert ist. Die Menschen treibt nicht allein die Angst, für das Aussprechen der Wahrheit bestraft zu werden. Sie sind auch dabei, ihre unmerkliche Gewöhnung an das Böse und an die Lügen vor sich selber zu verleugnen. So folgt dem allmählichen Erlöschen von Kritik und Selbstkritik am Ende die moralische Apathie. Ich dachte, okay, wenn Worte eine solche Wirkung haben, wenn wir ständig davon umgeben sind, wie viel wichtiger ist es, gute, heilsame Worte aufzunehmen und mit ihnen zu leben. Und man sagt dem Wort Gottes genau das nach, dass es in guten wie in schlechten Zeiten die Wirkung hat, dass es unser Gewissen wach hält, uns an Gott dran hält, selbst wenn alles um uns herum uns umtost und mit Lügen versieht. Bienen sammeln ja keinen Honig, sie sammeln Nektar. Und in der Art und Weise, wie sie mit dem Nektar umgehen, wird Honig draus. Sie verwandeln also den Nektar, indem sie ihn in sich aufnehmen Sie reichern sozusagen mit sich selbst an, in die sogenannte Honigblase. Mancher drückt das so aus, als wäre das Honigkotze. Also Bienenkotze. Aber das finde ich jetzt nicht so passend. Es geht vielmehr um ein Produkt, das in sich aufgenommen und verarbeitet wird, das wieder weitergegeben wird und was Bienen untereinander dann weiter bearbeiten, damit der Honig reift. Und das Endprodukt dieses Prozesses, das ist der haltbare Honig. Wenn ich also gute Worte von Gott in meinem Innern verdaue, bewege, wenn wir das, was wir dort empfangen haben, untereinander weitergeben, immer wieder verbinden mit unserem Leben, unserem Vertrauen, dann bedeutet das einerseits, lass dir das, was Gott dir zuspricht, lass es dir schmecken, verkoste es. Aber mach es auch wie die Bienen. Suche solche Worte, nimm sie mit nach Hause, um von ihnen zu leben. Denk über diese Worte nach, dass sie dir nicht so schnell wieder abhanden kommen. Lass ihnen Zeit in dir zu reifen. Viele Erkenntnisse kommen nicht in 10 Minuten, sondern sie kommen über manchem Wort, was wir manchmal wochenlang bewegen. Und dann begreife ich auf einmal, was Gott da mir eigentlich sagen möchte. Bewahr sie auf wie eine Kostbarkeit und teil sie. Und das Wort, das Gott zu dir spricht, wird köstlicher als süßer Honig. Es ist ja sogar so, wie Jesus das am Ende der Bergpredigt ganz eindrücklich vor Augen gestellt hat. Und das gilt auch für die Gemeinde. In den guten, freundlichen Zeiten wird der Honig gesammelt, damit man in den schlechten Zeiten davon leben kann. Macht es genauso. Lasst es uns als Gemeinde genauso machen. All die freundlichen Zeiten und jedes wärmende Licht, das Gott uns schenkt, auszunützen. Um mit ihm, um vor ihm zu leben. Weil wir wissen, es gibt beides. Jesus hat das in diesem Gleichnis vom Hausbau sehr schön deutlich gemacht. Er hat gesagt, jeder Mensch, der meine Worte hört und sie tut und es um die Tat umsetzt, was ich sage, der ist ein umsichtiger Mensch, der sein Haus auf einen festen, felsigen Grund baut. Selbst wenn in der Regenzeit ganz viel Niederschlag auf einmal fällt, dann kommen die Unwetter, die Katastrophen, es steht. Und umgekehrt, alle, die hören, was ich sage, und es nicht umsetzen, sind relativ dumm. Nämlich, wenn dann dein Haus im Flusstal auf Sand gebaut wird, weil es leichter ist und schneller und bequemer, dann kommt aber das Unwetter und der Monsun und die Katastrophe und nichts hält. In freundlichen Zeiten werden die Worte Gottes gesammelt und verarbeitet. Das sollt ihr also wissen. Jesus, unser Herr, hat das mit seiner Gemeinde gut eingerichtet. Für gute und für unfreundliche Zeiten. Dass ihr nicht nur es gesund übersteht, sondern gemeinsam mit ihm. Und deshalb macht es doch wie die Bienen. Amen.